Ich habe euch ein Pflänzchen mitgebracht, das wächst, das sich entwickelt, das aus einem Samen so Stück für Stück keimt und irgendwann ein Baum draus wird. Und ich will mit euch über Wachstum sprechen und über Dinge, die das Wachstum stoppen können. In jedem von euch steckt etwas, das sehr wichtig ist. Man könnte es die Seele bezeichnen. Man könnte es dein Herz bezeichnen, man könnte es deine Beziehung zu Gott bezeichnen. Es ist eine zarte Pflanze und es ist eine sehr wichtige Pflanze. Dein Chef wird normalerweise nicht zu dir sagen, achte auf deine Seele. Außer es ist ein sehr guter Chef, der da selber schon Erfahrung gemacht hat. In der Schule steht auch nicht auf deinem Schulzeugnis, sie hat sich sehr gut um ihre Seele gekümmert. Oder er ist in seiner Seele wirklich gewachsen. Oder seine Seele hat auf der Stärkeskala von 0 bis 10 eine 9. Schade, dass es so ist. Weil oft ist es ja eben in unserem Leben die Seele, die uns sozusagen die Füße wegzieht. Es gibt so viele Menschen, Stars zum Beispiel, ich staune immer, Stars, Leute, die sehr erfolgreich sind, was für einen Erfolg die auf der anderen Seite hinlegen, wie stark und außergewöhnlich die leisten auf der einen Seite, die schreiben Lieder, die sind Hammer, die hat man so noch nie gehört. Die hört jeder im Radio und kauft sich sogar CDs davon, um noch mehr davon zu hören. Und auf der anderen Seite siehst du, dass diese Leute zwar diesen Erfolg haben, aber ihre Seele sich nicht mitentwickelt hat zu diesem Erfolg hin, und sie irgendwo Schaden nehmen an ihre Seele. Sie das nicht unter die Füße kriegen, diesen Erfolg oder diese Veränderung. Es gibt Menschen, die sind sehr gefordert in ihrem Job, aber die Seele, die schafft es nicht mitzukommen. Ihre Stärke schafft es nicht, die innere Stärke schafft es nicht mitzukommen. Und sie können irgendwann die Verantwortung, die da ist, gar nicht tragen. Man gibt verschiedene Begriffe dafür, Überforderung, Burnout, dass die Seele bricht. Wer sich mit dem schwierigen Thema Suizid befasst. Eine Bezeichnung dafür ist auch, dass die Hornhaut auf der Seele zu dünn wurde. Dass die Seele einfach keine negativen Nachrichten verarbeiten konnte. Dass sie keine Hornhaut mehr hatte. Dass quasi negative Nachrichten schwierig waren. Und dann ist mir das heute Morgen gekommen, ich liebe dieses weiße Buch. Weißt du warum? Weil in diesem weißen Buch gerade im Alten Testament stehen knallharte Geschichten von Versagern. Von Leuten, die wirklich menschliche Fehler gemacht haben, die versagt haben. Aber oft war ihre Seele mit Gott und durch Gott gefestigt und entwickelt. Und die sind da rausgekommen. Ich muss an so einen Hiob denken. Das ist so das krasse Beispiel, ja. Da wird ja alles genommen. Die Kinder sterben. Und dem wird das Hab und Gut genommen und er selber, sogar seine Gesundheit wird ihm genommen. Und dieser Typ steht da und sagt, mit meinem Gott gehe ich da durch. Und da merke ich, dieser Typ hatte Hornhaut auf der Seele, das ist der Hammer. Verstehst du? Der war wie so ein Keimling, der sagte, ja, jetzt legt einer nochmal 2 Meter Asphalt auf mich, kein Problem. Mit Gottes Hilfe sprenge ich das. Ich glaube, dass das Gottes Vision ist, für uns quasi uns innere Stärke zu geben, uns stark zu machen innerlich, dass wir einerseits durch Schwierigkeiten hindurchbrechen können, aber es gibt so viele Menschen, die haben das noch nie gehört, dass es einen Gott gibt, der sie innerlich stark machen will. Und wenn Schwierigkeiten kommen, dann sind sie erstmal hoffnungslos und wissen nicht, wie das gehen soll. Dann sind sie überfordert, dann brechen Dinge zusammen. Und es ist auch die gute Nachricht des Evangeliums, dass Jesus sagt, vertraut mir, macht mit mir fest, ich werde euch innere Stärke geben. Darüber soll es heute in der Predigt gehen. Gottes Ziel mit den Menschen ist, dass wir wachsen, dass wir reifen, dass wir von Gott verändert werden. Weißt du, jeder von uns ist nach dem Originalbild Gottes geschaffen und es bedeutet auch, dass du ein Puzzlestück bist. Und dass dann dir etwas Einzigartiges ist. Und wenn wir alle unsere Puzzle zusammenlegen würden, dann würden wir feststellen, wie Gott ist. Also du widerspiegelst einen Teil von Gott, das Gute an dir. Und wenn wir zusammenkommen würden, alle Menschen, dann würde man merken, wie genial Gott ist. Deswegen sind wir Individuen. Und Gott ist derjenige, der deinen Charakter, deine Persönlichkeit, deine Moral, diese Dinge entwickeln will. Und wir merken, er ist einer der wenigen, die daran interessiert ist. Wie gesagt, oft ist es die Schule nicht, die daran interessiert ist, dass du am Ende in der Moral eine Eins hast. Oder dein Banker ist vielleicht auch nicht daran interessiert. So viele Leute sind nicht daran interessiert an dieser persönlichen Entwicklung von dir, sondern die sind an deiner vielleicht Arbeitsleistung und anderen Dingen interessiert, an deiner Kaufkraft. Aber Gott, er ist ganz persönlich an dir interessiert, an deinem Inneren. Und wenn man so ein Pflänzchen sich anschaut, da gibt es ja einmal links das Pflänzchen, das irgendwie gerade so aus der Erde gekommen ist. Das sind so Menschen, die fangen an, Gott kennenzulernen, die fangen an, mit Gott die ersten Erfahrungen zu machen, die fangen an, sein Wort zu lesen, die fangen an zu beten, die fangen an, Gott zu vertrauen. Da kommen so die ersten Schwierigkeiten in ihr Leben und die lernen so die ersten Schwierigkeiten mit Gott zu meistern. Das sind so die zarten Pflänzchen. Und dann gibt es andere, die sind so eher so ein starker Baum, der schon vom Wind sozusagen verdreht und verändert ist, aber der auch eine Stärke hat, der eine große Krone hat und unter dessen Schatten andere Schutz finden können und der schon als Apfelbaum zum Beispiel neue Apfelbäume gebärt. Ja? Also der produziert Äpfel und daraus entstehen wiederum neue Apfelbäume. Und irgendwo zwischen den beiden ist jeder von uns einzuordnen in seinem Wachstum mit Gott. Die Sache ist nur, Gott will nicht, dass wir stehen bleiben, sondern Gott, er möchte, dass wir wirklich in unser Wachstum vorankommen. Und ich finde, Kirche sollte genau den Job erledigen, den Menschen davon dabei zu helfen und sie zu unterstützen, geistlich in ihren Glauben zu wachsen, an ihrer Seele stark zu werden. Menschen sollten in der Kirche Hoffnung finden, sollten den Hoffnungsbringer kennenlernen, nämlich Jesus. Und in unserer Gesellschaft gibt es so eine falsche Überzeugung, wie ich finde, dass alles von den äußeren Umständen bestimmt ist. Gemäß dem Motto, ich hatte eine schwierige Familie, also kann ich nichts dafür, dass es mir nicht so gut geht oder dass ich nicht so viel leisten kann. Ich bin sozusagen in schwierigen Umständen geboren, sagen Menschen. Oder man schaut ganz genau in die Ursprungsfamilie und sagt, naja, du kannst ja nichts dafür, wie du bist oder wie du geworden bist, weil das und das so und so war. Also äußere Umstände werden sehr stark betont. Aber Gott sieht das etwas anders. Er sagt nämlich, dass er dich bewusst gepflanzt hat in deine Familie, in deinen Freundeskreis, in deine Schule, in deine Firma und dass er dir da, wo du bist, Wachstum geben kann, dass er da, wo du bist, dich wachsen lassen kann. Und Gott bringt ein radikales Beispiel dafür. Im 1. Korinther 7 können wir das nachlesen. Die Seitenzahl bekommt ihr gleich angezeigt, könnt ihr parallel mit aufschlagen. Da schreibt der Paulus an die Korinther, an eine Gemeinde in Korinth, und gibt ihnen Tipps, wie sie wachsen sollen, wie sie leben sollen. Und dort steht, da wird an verschiedene Leute geschrieben, an Verheiratete, an Kinder, an Junge, an Alte. Und ein krasses Beispiel, was ich rauspicken will, sind Sklaven. Das haben wir ja so nicht mehr. Aber versuch dir das vorzustellen, du bist ein Sklave. Wie viel kannst du an deinen äußeren Umständen ändern? Wie viel Selbstbestimmung hast du als Sklave? Gar keine. Deswegen bist du ja ein Sklave. Du hast es quasi verkauft an jemand anders. Der bestimmt über dich. Und hier wird das Extrembeispiel genommen von Sklaven und denen wird gesagt, warte, bis du wiedergeboren wirst in einem neuen Leben und dann bist du reich, oder? Nein. Ihnen wird nicht gesagt, im nächsten Leben wirst du es besser haben. Das steht da nicht. Vielleicht wird ihnen gesagt, ja, das Leben hier auf der Erde ist hart, aber im Himmel wird alles gut. Warte nur, bis du stirbst. Also die werden auf das Jenseits vertröstet. Auch nicht. Sondern es wird in ihre Situation reingesprochen. Ich stelle mir als weiblicher Sklave, stelle ich mir das richtig übel vor. Ja? Wie so der Alltag aussieht, dass man über gar nichts verfügen kann. Man ist quasi wie eine Ware. Und zu diesen Menschen, die gar nicht selbstbestimmt sind, wird gesprochen. Dort steht nämlich 1. Korinther 7, 24 zum Beispiel, liebe Geschwister, jeder soll in Verantwortung vor Gott in dem Stand leben, in dem er berufen wurde. Und da wird selbst von Sklaven gesprochen. Selbst ein Sklave, der so wenig Selbstbestimmung hat, der kann an Jesus glauben und in seiner Seele wachsen und über sich selbst quasi hinauswachsen und ein Segen sein für die Menschen in seiner Umgebung. Da denke ich, hey, wenn ein Sklave das konnte vor 2000 Jahren, trotz seiner Umstände, trotz seiner Umwelt, wirklich mit Gott zu wachsen, dann kann du und ich es vielleicht auch. Steht ihr? Also wir haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Es ist manchmal vielleicht die Sache des Fokuses, wo wir den Fokus setzen. Jeremia gibt es ein wunderbares Wort, der Prophet Jeremia im Alten Testament, kurzer Satz, Kapitel 29, Vers 13. Wer Gott sucht, wie geht's weiter? Von dem lässt er sich finden. Hammer. Zu Lebzeiten. Wer Gott sucht, von dem lässt er sich finden. Das bedeutet zwei Dinge. Einmal, wir haben freien Zugang zu Gott. Gott sagt, ich möchte, dass ihr zu mir kommt. Gott möchte, dass dein Nachbar zu ihm kommt. Und aber, es bedeutet auch, es bedarf meinen Willen, meinen freien Willen. Ich muss sagen, ich will Gott dich finden. Gott, ich will mich auf die Suche machen. Gott, ich will, dass meine Seele stark wird. Gott, ich will, dass du anfängst, mich innerlich zu verändern. Ich will das. Wenn du das nicht willst, wird es nicht passieren. Gott wird dich nicht dazu zwingen. Gott wird nicht irgendein geheiligtes Wasser nehmen, dich da drin tunken und sagen, jetzt ist das so. Nein, er sagt, wer das will. Also müssen wir auch so weit vom Kopf und Verstand sein, unseren Willen erklären zu können. Keiner von uns will zwangsverheiratet werden, ja? Hoffentlich nicht. Man würde vielleicht einiges an Arbeit sparen, aber der freie Wille ist so wichtig. Gott sagt auch, dass er Gnade für uns hat, also Vergebung, die wir nicht verdient haben. Aber diese Gnade müssen wir annehmen. Das ist ein Gutschein, den musst du abholen, den musst du einlösen. Gott sagt, ja, aber wo ist dein Wille? Willst du das? Willst du mit mir unterwegs sein, mit mir leben? Und Jesus macht es deutlich in Lukas Evangelium, Kapitel 14, Vers 23. Da spricht er das Gleichnis von einem Festmahl. Und Festmahl, wann bist du das letzte Mal zu einem Fest eingeladen worden? Sprich, du musst es nicht dafür zahlen. Also das passiert eigentlich nur bei guten Freunden, bei richtig guten Freunden. Das merkst du so ein bisschen, wenn man essen geht, ne? Und am Ende muss jeder seine Rechnung bezahlen. Ja, dann sind wir halt gemeinsam essen gegangen, ne? Wenn am Ende einer sagt, pass schon, ich bezahle für dich, dann denkst du, oh, wow, das ist schön, das tut einem gut. Und dann sagt man natürlich, naja, nächstes Mal bin ich dran und so, ne? Aber das zeigt so eine Nähe, gell? Das zeigt, dass eine Beziehung da ist oder zumindest will er was von dir. Oder ist an dir interessiert. Und hier ist das Gleichnis davon, dass Jesus sagt, Gott macht ein Festmahl und er lädt Leute ein. Also ist schon mal toll, oder? Wenn jemand für dich Essen vorbereitet, für das du nicht zahlen musst und du bist einfach Gast. Aber dabei passiert etwas Komisches, nämlich die Leute, die eingeladen werden, die kommen gar nicht. Also du kriegst eine Einladung, das Essen auf 20 Uhr im Fass, das obere aus der Karte, ja, so die 20, 30 Euro Bereich und die guten Weine. Und es ist alles bezahlt, aber es ist nur am Freitag um 20 Uhr. Und wenn du kommst, hast es, wenn du nicht kommst, war's das. Kannst dir auch nicht vorbeischicken lassen. Und dann kommen die Leute einfach nicht und das Essen steht kalt. Und Gott sagt, ich lade dich ein, aber die Leute wollten nicht. Und das Essen steht da im Fass und die Leute kommen nicht und es wird schon langsam kalt. Und Gott sagt, was ist denn da los? Und dann sagt Gott, der einlädt, weißt du was, geh mal an die Ecken, guck mal, wo sitzen vielleicht ein paar Flüchtlinge, wo gibt es vielleicht ein paar Arbeitslose, wo gibt es vielleicht ein paar Alkis, wo gibt es vielleicht ein paar Jugendliche, die nicht nach Hause wollen und die im Park abhängen. Hol die einfach, die nicht so viel haben, hol die. Hauptsache das Essen geht nicht verloren und Hauptsache jemand bekommt das. Vers 23, da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Das ist doof. Ja, wenn einer dir dann später erzählt, was es alles zu essen gab und du bist nicht hingegangen. Das passiert manchmal bei Geburtstagen, ja, wenn man doch nicht hingehen konnte und dann erzählen die Leute, was es alles gab und dann denkst du, oh, wäre ich doch hingegangen. Aber das Festessen hier ist auch ein Bild für die Beziehung. Gott sagt, ich möchte Beziehung mit dir. Und Gott lädt alle Menschen ein und so viele Leute antworten gar nicht darauf. Und dann sagte, ich will aber, dass mein Haus voll wird. Und wenn man sich das überlegt, Gott ist derjenige, der vom Himmel herabkommt zu uns Menschen und dann uns einlädt zu sich. Aber die Menschen machen es nicht zu einer Priorität in ihrem Leben, gerade den Termin wahrzunehmen oder gerade sich nach dieser Freundschaft oder Beziehung auszustrecken. Viele Menschen wollen gar nicht die Beziehung mit Jesus, wollen gar nicht darin wachsen. Oder es ist ihnen gar nicht bewusst. Es ist nicht so eine bewusste Ablehnung, es ist eher so ein Unterlassen. So ein, ach weißt du Gott, ich muss mich um meine Kinder kümmern. Ach weißt du Gott, ich muss mich um den Garten kümmern. Ach weißt du Gott, ich muss mich um mein neues Auto kümmern. Da ist so ein dickes Handbuch, da brauche ich 2 Wochen, um das Ding zu studieren. Gott, wenn ich das erledigt habe, dann klingel ich bei dir. Oder Gott, ich bin gerade mitten in meinem Arbeitsleben. Gott, wenn ich in Rente komme, dann werde ich fromm. Dann werde ich mich für dich interessieren. Dann werde ich, einen Kirchturm spenden oder so. Ja. Das ist aber schade, weil Gott ist ja in der Beziehung interessiert, gerade in jeder Phase unseres Lebens, ob wir Teenie sind, Schüler, in der Ausbildung, Familie gründen, Single sind, egal wo, immer in dieser Phase, wo wir sind, ist Jesus genau da in der Beziehung zu uns interessiert. Und ich glaube, dass er auch wichtige Impulse in dieser Situation setzen will und uns helfen will und uns helfen will, gute Entscheidungen zu treffen. Und da wäre es total schade, wenn wir das alles verpassen und ihn da nicht kennen während dieser Zeit. Hier scheint es, manchmal ist uns die Schöpfung wichtiger als der Schöpfer oder manchmal lenkt uns die Schöpfung weg von dem Schöpfer. Oder vielleicht kommen wir zu Gott, weil wir etwas von ihm brauchen. Vielleicht ist es ein Segen, vielleicht ist es eine Heilung, vielleicht ist es eine Hilfe und wir sind an der Gabe interessiert, aber nicht an dem Geber. Manche Leute sagen, oh Gott, und das sagen sie dann, wenn irgendwas schief geht oder endlich mal einer helfen muss. Aber sie sagen nicht, oh Gott, ich habe das Tolles erlebt oder oh Gott, schau mal, jetzt stehe ich in meinem Leben da und da, was denkst du darüber? Sondern er ist dann so ein 110-Anruf, den man wählt, wenn man wirklich Hilfe braucht. Und dann sagt man, oh Gott. Dabei sagt Gott, ich möchte nicht nur deine Reißschnur sein, nicht nur deine Notbremse sein, ich möchte mitten in deinem Leben drin sein. Im Lukas-Evangelium. Da spricht Jesus auch wieder darüber, Lukas 14, 25, was es bedeutet, mit ihm in einer Beziehung zu leben und was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein, dass es auch einen Preis hat. Dort lesen wir, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Ha, Jesus sagt, es kostet dich was. Der Einstieg, also der Zugang erstmal ist frei, ja. Manchmal ist so bei, kennt ihr das bei manchen Handytarifen, das 800 Euro Handy kriegst du für 1 Euro, ja. Und dann kommt aber die monatliche Rate. Und du musst ja eigentlich die Gesamtkosten sehen, sagen, was kostet mich das Handy in 2 Jahren? Merkst du, oh, es kostet inklusive alles 2000 Euro. Habe ich die, will ich das? Und hier sagt Gott, hey, der Zugang zu mir ist frei. Aber wenn ich einmal bei dir einziehe, fange ich an, Dinge zu verändern. Wenn ich einmal in dein Leben komme, werde ich die Tapeten neu streichen, werde ich die Zimmer neu ordnen, werde ich in dein Leben Impulse setzen. Willst du das? Bist du bereit, so viel an dir verändern zu lassen, sagt er letztendlich. Er sagt, es wird dich alles kosten, aber es lohnt sich. Es wird ein radikaler Umbau. Es wird nicht nur ein bisschen Farbe, sondern es wird eine Entkernung sein. Aber es wird etwas Neues geschaffen, was viel besser ist. Und weiter lesen wir, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und schlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Ich muss mich an ein Lebenszeugnis von einem Mann aus Mannheim erinnern, der war Ingenieur. Und seine Frau fing an, in die Gottesdienste zu gehen und von Jesus zu hören und fing an, Dinge zu Hause zu verändern. Sie fing an, mit ihm anders umzugehen. Und er wurde hellhörig. Wo geht die denn da so hin? Machen die da Gehirnwäsche oder so? Warum ist die jetzt so nett zu mir? Warum zoffen wir uns nicht mehr so arg? Und dann ist er auch mal mitgekommen. Und dann hatten die einen Hauskreis. Und dann ist er aus dem Hauskreis regelmäßig hingekommen. Und es war so ein Ingenieur. Und er hat sich mal hingesetzt und hat gerechnet, was ihn das wirklich kosten wird, auch diesen Jesus sich sozusagen anzuhängen. Und dann, so wird er so süß erzählt, hat er dann irgendwann seinen Hauskreisleiter angerufen und hat dann gesagt, ich kenne den Namen jetzt nicht mehr, Hans, pass mal auf, wir machen einen Termin. In 3 Wochen im Hauskreis werde ich mein Leben Jesus geben. Klingt erstmal so trocken, ja. Nicht, sag, ich habe mir das genau überlegt, ich habe überlegt, was es mich kostet, was ich aufhören muss, was ich anfangen muss, wie das dann sein wird. Ich habe ja genug im Wort Gottes gelesen, wie es danach aussehen soll. In 3 Wochen machen wir den Termin. Ja. Es ist einer, der die Kosten überschlagen hat. Der nicht nur so gesagt hat, oh, das fühlt sich so gut, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist gerade das Richtige. Mal gucken, ob es nächste Woche immer noch das Richtige ist. Das wirklich überschlagen, ja. Und sag, hey, da machen wir das. Und hat auch den Hauskreisleiter dann verständigt, weil er auch maßgeblich daran beteiligt war. Finde ich schön. Klare Entscheidung für Gott treffen, aber sich auch dessen bewusst sein, was das kostet. Und dass es sich aber auch lohnt. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit der ständigen Überforderung, der persönlichen Überforderung. Ich glaube, es gab noch nie so viele Menschen, die zu viel auf einmal, wie sagt man so schön, die Amerikaner sagen, die Menschen beißen mehr ab, als sie kauen können. Ja? Bite more than you can chew. Also das ist, wo man zu viele Dinge auf einmal will und ständig herausgefordert ist. Ihr kennt das alle. Beruf, Partner, Familie gründen, Haus bauen, Hobbys entdecken, dann noch Gott dienen wollen, in seiner Beziehung mit Gott wachsen wollen, an der Ortsgemeinde mitbauen, mitgestalten. Da die richtigen Prioritäten zu setzen, das ist das echte Leben. Das ist die ständige Herausforderung, in der wir sind. Und ich habe dieses Gleichnis vom Salz gelesen. Ich weiß nicht, wie oft ich das Gleichnis vom Salz schon gelesen habe in meinem Leben, aber ich habe es neu entdeckt. Ich habe euch Salz mitgebracht. Moment. So. Magst du ein Körnchen nehmen? So, ich gebe dir auch ein Körnchen. So. Darf ich dir auch ein Körnchen geben? So. Ist so ein Körnchen gefährlich? So ein Körnchen? Kann das bleibenden Eindruck hinterlassen? So ein Körnchen? So, die Hand schmeckt dann ein bisschen salzig vielleicht, wenn du gerade mit der Zunge auf das eine Körnchen stößt. Aber würde jetzt einer sagen, ich exe jetzt sozusagen die Packung. Ich nehme die jetzt auf einmal ein. Wenn du mal wirklich, weiß nicht, vielleicht einen schönen Stein hast oder Marmor bei dir in der Wohnung, und jetzt kipp mal wirklich die ganze Packung auf den Stein aus. Der wird sich sofort radikal verändern. Viele Stoffe werden sich radikal verändern, wenn du wirklich so eine ganze Packung Salz drauf kippst. Behalte das im Kopf, wenn wir jetzt diese Verse lesen. Lukas 14, 33. Da geht es nämlich um Jüngerschaft. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Ich habe mir Gedanken gemacht, wann verliert Salz seine Kraft? Wenn es zerstreut wird. Und wenn es mit viel zu vielen Sachen verdünnt wird. Wenn sie ein Körnchen hat und hier und da, das ist das Salz verstreut. Und wenn das Salz keine Priorität hat. Aber wenn du mit dem Salz eine Priorität setzt, und sagst, ich kippe das Salz alles auf eine Stelle, oder dann hinterlässt du einen Eindruck. Wir sind ja so herausgefordert, auch in unserem Alltag, wir wollen ja auf allen Hochzeiten tanzen, ne? Wir wollen das mitmachen und jenes und dieses und uns dafür noch interessieren und in diese Richtung weiterentwickeln. Und so oft verlieren wir uns da drin. Wir quasi streuen so breit, dass wir am Ende so eine Tiefe erreichen in vielen Dingen. Und dass wir auch wenig bleibenden Eindruck hinterlassen können. Und das ist die große Gefahr, dass wir spüren, wir müssen überall mitmachen. Dabei, Jesus sagt hier, keiner kann Jünger sein, wenn er sich nicht von Dingen trennt. Und trennen, von wovon sollen wir uns trennen? sollen wir uns verkriechen und ganz komische Christen werden, die alle anderen doof finden und nur noch in einer, als eine heilige Gruppe leben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind oft die guten Dinge, die uns daran hindern, das Beste zu haben. Es sind oft die guten Dinge, die uns ablenken, die guten Dinge, die uns festhalten. Und ich glaube, dass damit du wächst, damit du deine Wachstumshindernisse mit Gott überwindest, ist es erforderlich, Gott zu fragen, indem man die Bibel liest, indem man mit Menschen redet, die ihn kennen, indem man darüber betet, dass man Gott wirklich fragt, Gott, so mein Salz 2017, worauf soll ich das jetzt streuen in 2017? Bewahre und behüte mich davor, dass ich das irgendwie über den Raum streue und am Ende hinterlasse ich nirgendwo einen bleibenden Eindruck. Sondern, Gott, was ist die eine Sache, der eine Bereich, in dem ich wachsen soll? Ich habe das im Wachstum mit Gott immer wieder so erlebt. Wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich ganz viele Baustellen erlebt in meinem Leben, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das führte dann schnell zu einer Überforderung. Und ich fühlte mich schlecht. Und dann bin ich wieder dran gegangen und habe gemerkt, wie Gott und auch durch seinen Geist zu mir dann ganz entspannt geredet hat und gesagt hat, weißt du, das ist jetzt nicht das Ziel für das Jahr, diese 20 Baustellen zu verändern, sondern das Ziel ist, ich nehme dich an die Hand und wir gehen jetzt an die eine Sache dran. Und da arbeiten wir dran, intensiv. Und da wirst du auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen oder da wird wirklich Veränderung in deinem Leben kommen. Vielleicht ist es der Bereich Beziehung oder Bereich Finanzen oder Bereich, wie spreche ich? Kommt Segen aus meinen Worten oder zerstöre ich Menschen mit dem, wie ich rede oder was ich rede? Und Gott sagt, hey, der eine Bereich, das ist als nächstes, da gehen wir hin und da bist das Salz und da salzen wir mal rein. Trenn dich von den anderen Bereichen, also verlager deinen Fokus auf die eine Sache und die eine Sache verändern wir mal richtig krass. Und wenn die verändert ist, dann gehen wir an die nächste Sache dran. Und ich überfordere dich nicht, sondern ich helfe dir, einen Fokus zu haben. Wenn du zum Arzt gehst, dann wird er dir auch sehr stark den Fokus legen. Er legt dir den Fokus und sagt, der Bereich hier ist krank. Sie haben zum Beispiel eine kranke Leber oder sie haben ein krankes Herz. Und dann wird dein ganzes Leben sozusagen umgestellt, damit zum Beispiel es dem Herzen auf einmal besser geht. Ja? Oder damit deine Leberwerte besser werden. Das ist auch eine Fokussierung. Und genauso macht es Gott. Der sagt, hier, wenn du mir nachfolgst, dann will ich, dass du fokussierst, dass du dein Salz fokussierst, dass du einen Bereich nach den anderen angehst mit meiner Hilfe. Und dass du dich von Dingen trennst. Es gibt so viele Dinge, die sind gut, aber wir dürfen zu Gott sprechen und sagen, Gott, da ist vielleicht ein Projekt vor mir, was ich was. Vielleicht ein gewisser Job, der so und so ist und der das und das von mir fordert und der mich dann aber als Familie oder als Ehepartner oder als Mensch herausfordert, weil ich dann immer unterwegs sein muss. Aber vielleicht bin ich so geschaffen, dass ich ungern weit weg von zu Hause bin. Und sowas mit Gott zu besprechen und sagen, Gott, was hältst du von diesem Job? Und vielleicht wird Gott sagen, hey, das ist sehr verlockend, dieser Job bringt sehr, sehr viele gute Sachen, aber andere Dinge werden verkümmern in deinem Leben, aber die sind wichtig, deswegen pass bitte auf, mach vielleicht den Job nicht oder nimm vielleicht den Auftrag nicht an. Es sind oft gute Dinge, wo Gott uns sagt, trenn dich davon. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie nicht jetzt im Fokus sein sollten. Abraham und Isaak, ihr kennt die alte Geschichte, Gott schenkte Abraham einen Sohn. Einen Sohn, an dem er selber quasi nicht mehr glaubte und menschlich auch keinen mehr zeugen konnte. Und Gott hat es ihm geschenkt. Und weißt du, was als nächstes passierte bei Abraham? Dieser Sohn wurde für den so wichtig. Der hat ihn ja fast schon vergöttert. Und dann kommt Gott hin zu diesem neuen Sohn, den er ihm geschenkt hat und sagt, opfer ihn mir. Schon krass, oder? Wo Gott sagt, hey, ich habe dir ein Geschenk gegeben, was Gutes. Und das Gute hat sich aber dann so verselbstständigt bei dir, das ist jetzt nur noch der Sohn und alles dreht sich um den Sohn, das ist total wichtig. Und Gott sagt, und ich bin total unwichtig für dich. Und jetzt will ich, dass du diesen Sohn mir opferst, damit ich sozusagen die Priorität wieder eins in deinem Leben bin. Und das ist echt krass, die Geschichte. Das ist, wenn man Kinder hat, krass. Aber Abraham ist der Vater des Glaubens, heißt es, ne? Das ist ein Titel, den er bekommen hat. Und der geht im Gehorsam und Gott lässt den Sohn natürlich. Und aus dem Sohn kommt vieles hervor, aber Gott sagt, hey, ich will die Nummer eins sein in deinem Leben. Ich will, dass du gute Dinge, dass sie nicht zu wichtig werden. Und so oft werden sehr gute Dinge in unserem Leben zu wichtig. Und Gott sagt, hey, nimm dich zurück in diesen Bereichen. Markus 8, 34 spricht es so. Dann rief Jesus die Volksmenge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Also Gott spricht ganz viel davon, dass wir Dinge lassen müssen, um ihn zu bekommen. Warum? Weil er uns wiederum alles gibt. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach in einer Zeit, wo wir doch so viel haben, wo wir von so vielen Sachen abgelenkt sind. Und Gott sagt, ich mache ein Fest, ich mache ein Festessen, ich lade dich ein, es ist umsonst. Und die, die schon viel haben, sind in einer schlechteren Position wie die, die nichts haben. Weil die, die nichts haben, die kommen sofort, essen und freuen sich total, dass sie umsonst was kriegen. Und die anderen, vielleicht eher wir, sagen, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich die Einladung von dir und jetzt habe ich aber noch diese und diese Einladung. Und das steht da so schön in diesem Gleichnis. Der eine sagt, ich habe frisch geheiratet, ich muss mich um meine Beziehung kümmern. Ja, klar, der hat ja keine Zeit mit Gott, so Zeit zu verbringen, sich im Glauben zu wachsen. Klar, jetzt ist die Frau da, jetzt muss man die kennenlernen und romantisch kochen und sich ganz viel Mühe geben und tolle Worte, Komplimente und all das. Das ist nicht natürlich, das muss man erstmal lernen, viel Mühe. Und der andere sagt, Gott, ich habe da einen Acker und den muss ich erstmal bestellen. Der dritte sagt, ich habe mir da zwei Ochsen gekauft und die muss ich erstmal trainieren und erziehen, bis die das machen, was ich will. Also die viel haben, für die ist es besonders schwer, ein Festessen von Gott zu genießen, das er vorbereitet hat. Und die nichts haben, naja, die sind in dem Sinne besser gestellt, ja, also weniger Ablenkung. Die können da klarer darauf reagieren. Jetzt könnte man natürlich wie irgendwelche Mönche sagen, wir verkaufen alles, gehen in den Wald und bauen eine große Festung außenrum und versuchen Mönche zu sein oder Armutsmönche zu sein, haben Menschen gemacht, aber nicht immer mit idealen Ergebnissen. Ich glaube, das bedeutet es nicht, Salz zu sein, sondern Gott will, dass wir mit ihm reden. Und ich habe bei Pflanzen kommt mir das Bild vom Umpflanzen. Kommen wir jetzt zum Ende. Manchmal, wenn du eine Pflanze in deinem Garten hast, musst du ja immer gucken, wo ist diese Pflanze gerade. Du fängst an, am Anfang, es ist eine kleine Pflanze, die hat genug Platz, es ist alles gut. Aber in einem Jahr kann es schon sein, dass du merkst, hier ist diese Pflanze, aber deine Nesen, die anderen, die sind schon groß. Wenn ich diese Pflanze hier lasse, verkümmert die, hier kann die gar nicht wachsen. Ich muss die umpflanzen an einen anderen Ort, der wieder neue Möglichkeiten gibt, wo sie sich wieder entwickeln kann. Und dann merkst du aber, vielleicht willst du da ein Gartenhäuschen hinbauen und die kann da auch nicht stehen bleiben. Da musst du sie wieder umpflanzen. Und das ist übertragen auf unsere Beziehung zu Gott oder unsere Entwicklung unserer Seele. Es ist so, so wichtig, dass deine Seele immer genug Sonne kriegt. Und es ist so, so wichtig, dass deine Seele immer genug Regen abkriegt und nicht zu krasser Kälte ausgesetzt wird, dass sie sich entwickelt, weil Gott liebt dich, er liebt dein Herz, er liebt deine Seele und er will nicht, wie heißt es so schön, was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber Schaden nimmst an deiner Seele? Gott ist einer der wenigen, der dir das sagt. Er sagt, es bringt gar nichts. Oder es bringt ganz viel, wenn du dich um deine Seele kümmerst. Und deswegen ist die Frage, wo kann meine Seele sich gerade entwickeln? Wo kann meine Seele wachsen? Wo kann meine Seele gestärkt werden? Aus welcher Erde muss ich manchmal sie rausnehmen, obwohl die Erde ist ja nicht böse. Die Umstände der Menschen sind nicht böse. Und wo muss ich sie reinsetzen, um zu wachsen? Ich glaube, so wächst man auch im Glauben, so überwindet man Hindernisse. Dieses regelmäßige Abklären, Gott, bin ich am richtigen Platz? Gott, setze ich meine Zeit und Ressourcen und so weiter richtig ein? Gott, wo soll ich 2017 wachsen? Welches Glaubenshindernis soll ich durchbrechen 2017? Was ist die eine Sache in meinem Leben, die mich immer wieder die meiner Seele schadet, die mich immer wieder runterzieht, die mich immer wieder daran hindert, mit dir zu wachsen? Was ist es? Zeig's mir, mach den Fokus. Und das zu erkennen und das entschieden anzugehen, ich glaube, das wird, wow, das wird wirklich dein Glauben und deine Gottesbeziehung stärken und daraus wird andere Kraft kommen. Und du wirst es dann erleben, dass Schwierigkeiten in dein Leben kommen werden. Das ist, es gibt Tage, da scheint es die Sonne und es gibt Tage, da regnet es. Wenn aber deine Seele von Gott gestärkt ist, kannst du da durchgehen. Gott hat uns ja nicht nur Sonnenschein versprochen, ne? Aber wenn die Seele von Gott gestärkt ist, gehalten in der Beziehung mit ihm, dann können wir über die krasse Dinge durchgehen, wie so ein Hiob. Das ist für mich krass. Wenn der das überlebt hat, werde ich meine Sachen auch überleben. Und manchmal gibt es Leute in deiner Umgebung, die haben eine schwache Seele. Aber wenn du eine starke Seele hast, kannst du sie stärken, kannst du sie ermutigen, kannst du einen sein, der mitträgt. Das ist auch eine Gabe von Gott. Aber das erfordert dieses immer wieder regelmäßige Fragen. Und ich will auch in unserem Gottesdienst, wenn wir jetzt so eine Predigt zu Ende kommen, später diese Zeit haben werden, wo wir auch hier ruhig sitzen bleiben. Bleib sitzen, schlag deine Bibel auf oder frag Gott, Gott, was ist die eine Sache jetzt? Die eine Sache, wo ich rangehen soll? Wo ich entweder rausgepflanzt werden muss oder wo ich reingepflanzt werden muss? Wo muss ich raus, wo muss ich rein? Wo muss ich den Fokus setzen? Und da zu beten, da Gott zu fragen, dafür sich beten zu lassen, ist richtig, richtig wichtig und kann so viel verändern. Dafür zu beten und darüber zu beten. Ja, bist du bereit, deinen Glauben in andere zu pflanzen und wachsen zu lassen? Was fehlt dir noch? Wo brauchst du Glaubensmut? Lass uns dafür beten. Ich bete kurz, dann gebe ich noch die Abkündigung. Wir singen noch ein Abschlusslied, dann wird es die Möglichkeit geben, hier in dem Raum einfach ruhig zu beten, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn Gott dir in der Predigt eine Sache gezeigt hat, manchmal macht er das ja so, er setzt den Fokus, schreibst dir in dein Handy, in deine Bibel, in deinen Geldbeutel, wo auch immer. Ignoriere nicht diesen Impuls. Es ist besser, heute mit der Veränderung anzufangen, wie jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Jesus, du bist der beste Gärtner. Du bist derjenige, der unserer Seele Wachstum gibt. Du bist derjenige, der unser Herz wieder weich macht, wo es hart geworden ist. Danke dafür. Wir Menschen sind darauf angewiesen, ein gesundes Herz und eine gesunde Seele zu haben. Es gibt immer noch keine Medikamente, die eine Seele heilen können. Und ich glaube auch, sie wird es nicht geben. Und du bist der Einzige, der unsere Seele, unser Herz heilen kann. Und so bitte ich dich, dass wir uns mutig auf den Weg aufmachen mit dir. Dass unsere Seelen in 2017 gestärkt werden, wachsen und wirklich, ja, den Asphalt durchbrechen können, die Herausforderungen durchbrechen können. Und dass wir auch anderen Hilfe geben können. Hilf uns dabei. Danke, dass du ein beschenkender Gott bist. Dass du ein Gott bist, der uns niemals überfordert. Der aber, wenn wir uns entscheiden, das mit dir zu machen, uns fest an der Hand nimmt und mit uns die Sachen angeht. Amen.